Meine Lieben, jedes Herz sehnt sich nach der Liebe Gottes. Ich möchte wieder ausgehen von einer Lebensgeschichte, von einem Beispiel. Wir haben in Jaiva dieses Zentrum für die Abhängigen zur Heilung, Schule des Lebens. Für die meisten ist es nicht einfach nur ein Befreitwerden von ihrer Suchtkrankheit, sondern wirklich eine Schule des Lebens, dass ihnen einfach neu aufgeht, was Leben heißt, vor allem Leben mit Gott. Und das Schönste, wenn wir erleben dürfen, wie Menschen ihr Herz da für Gott öffnen. Wir haben seit einiger Zeit einen neuen Leiter, Sascha Alexander. Und wir haben da jede Woche am Samstagabend zuerst die Vorabendmesse mit einigen Leuten aus der Pfarrei. Und dann nach der Heiligen Messe Abendessen wie eine Agape und dann die Versammlung. Bei der Versammlung, wo jeder auf einen Impuls von mir hin oder was hat er jetzt diese Woche erlebt, womit hat er sich beschäftigt, wie geht's ihm gerade, was bewegt ihn, welche Probleme hat er, einfach von sich auch was ausspricht. Und da hatten wir einfach auch dieses Thema, wie sehen wir denn unser Leben als Ganzes? Und wir als Christen, wir verstehen, dass Gott uns das Leben gegeben hat als Aufgabe. Und dass er uns erschaffen hat als freie Menschen. Und dass wir akzeptieren müssen, dass es letztlich von uns abhängt, was wir aus diesem Leben machen. Und da kommt dieses Wort Verantwortung ins Spiel. Drogenabhängige mit ihrer Art von Leiden, mit ihrer Krankheit, verlieren vieles an emotionalem Leben und vieles an Empfindung, Gespür, Gefühl. Das heißt nicht, dass unser Leben im Glauben auf Gefühl aufbaut, aber ohne die Empfindungen gibt es kein Glaubensleben. Sobald der Glaube sich einstellt, formen sich die Gefühle. Das heißt, wenn ich wirklich an die Liebe Gottes glaube, dann kommt in mir als Reaktion ein emotionales Leben auf. Das, was Jesus als Zentrum unseres christlichen Glaubenslebens erwartet, das ist Mitgefühl. Der barmherzige Samariter. Wie deutlich sagt Jesus, da kommt der Priester, sieht den halbtot am Weg liegen und geht weiter. Und der Levit und geht weiter. Und da kommt der Samariter, ein Andersgläubiger, und er hat Mitgefühl. Und deswegen handelt er richtig. Und deswegen erfüllt er die Verantwortung seines Glaubens. Und es geht bei der Heilung von Drogenabhängigen sehr viel darum, dass wir mit ihnen so etwas wie Gefühle wieder aufbauen. Das heißt ein Interesse für andere Menschen. Gefühl der Dankbarkeit. Und auch sowas wie Verantwortung. Und da haben wir drüber gesprochen. Wir haben letztlich die Verantwortung für unser Leben. Wir können das nicht auf andere schieben. Wir können nicht sagen, wie manche Drogenabhängige, die dann geheilt sind, ja, wer war eigentlich schuld? Was war eigentlich die Ursache? Und es ist so schmerzlich für uns, wenn dann die meisten sagen, ja, meine Mutter ist schuld. Die hat alles finanziert. Die hat immer alles zugedeckt, die hat immer den nächsten Schritt ermöglicht. Wäre sie nicht gewesen, dann wäre ich nicht so weit gekommen. Wenn wir den Drogenabhängigen eine Hilfe geben, dann die erste Hilfe, dass sie merken, nicht die Mama ist schuld. Der Verantwortliche für dein Leben bist du selber. Dass sie anfangen, das Leben in die Hand zu nehmen. Und natürlich, wenn man so auf das Leben schaut, da verstehen wir, am Ende des Lebens, da muss jeder Mensch Rechenschaft ablegen, wie hat er die Zeit hier auf der Erde verbracht, wie hat er die Zeit genützt, was hat er aus seinem Leben gemacht. Das ist eine Kernbotschaft in der christlichen Offenbarung. Gott hat uns einmal das Leben gegeben. Es gibt nicht diese Reinkarnation, dass wir wiedergeboren werden und wiedergeboren, so als ob man es x-mal versuchen darf, bis es dann irgendwann mal klappt. Nein, einmal leben wir hier auf der Erde und von diesem Leben hängt die Ewigkeit ab? Welche Verantwortung tragen wir für uns selbst, für unser Leben? Jetzt ist es so, dass wenn wir so christlich diese Offenbarung annehmen, für viele Leute das einfach irgendwo doch in einer gewissen Weise Angst macht. Dass sie merken plötzlich, ich kann das ewige Leben verlieren. Die Hölle, das ist eine Realität. Und wenn ich jetzt schon sterben würde, wie sähe denn da mein Leben aus? Könnte ich denn dann bestehen im Gericht Gottes? Und dann unterscheidet ja die christliche Tradition von einer unvollkommenen und vollkommenen Reue. Die unvollkommene Reue, wenn ich sage, ja, jetzt muss ich schnell zum Beichten aus Angst, dass ich mit meinen schweren Sünden nicht in den Himmel kommen könnte. Aber es gibt auch eine vollkommene Reue aus Liebe zu Gott, dass ich spüre, ich könnte ihn verletzt haben. Und das tut mir weh, das tut mir leid. Und da möchte ich ein bisschen mit euch auf diesem Weg vorankommen. Als wir da über die Verantwortung gesprochen hatten, über das Leben und dann, wie geht eigentlich der Mensch auf das Sterben zu, hat er Angst oder nicht, das sagt der Sascha mir ins Gesicht. Vater Erich, wir Drogenabhängige, wir haben doch keine Angst vor dem Sterben. Wir haben doch Angst vor dem Leben. Und dann erklärt er mir, wie oft haben wir Drogenabhängige das Sterben schon durchgemacht? Wir haben das Kapitel schon abgeschlossen. Wir haben alle nur gehofft, wo wir wieder uns eine Dose verabreicht haben, hoffentlich sterbe ich dran, weil wir Angst vor dem Leben haben. Wir wissen, wem wir alles was angetan haben. Im Grunde genommen im Unterbewusstsein, da arbeitet noch dieses Gespür für Verantwortung. Was haben wir alles gestohlen? Der eine 500.000 Rubel, beim anderen hat sich's angehäuft auf 1 Million, kann ich nie wieder gut machen. Oder wie soll ich denn mit meinen Schulden auf der Bank fertig werden, mit der Familie? Wie soll ich denn weiterleben? Selbst wenn ich geheilt würde, wir haben doch Angst vor dem Leben. Das Sterben ist für uns gar kein Thema. Das haben wir erstens gefühlsmäßig schon alles durchgemacht und wir haben uns schon so oft gewünscht zu sterben. Es ist interessant, Vater Erich, wir haben doch keine Angst vor dem Sterben. Wir haben doch Angst vor dem Leben. Sehr interessant. Und ausgerechnet dieser Sascha, der mich da so belehrt hat, wie es den Drogenabhängigen geht, bei einer Annenversammlung später, da sagt er, was hat in seinem Leben doch die Wende gebracht? Warum hat er umgedacht, wenn es um Verantwortung für das Leben geht? Und dann erzählt er Folgendes, schon vor 16 Jahren, also da kam ich gerade nach Beresniki, nach Russland, da hatte er schon seine Frau Lena und schon ein Kind mit 3 Jahren, war aber voll in der Drogenszene, konnte seine Verantwortung für die Familie überhaupt nicht wahrnehmen. Sie sind nur wegen dem Kind beieinander geblieben oder die Frau hat ihn ein bisschen gehalten. Und dann sagt er, hat die Frau, wenn sie zur Arbeit gegangen ist, das Zimmer, die Wohnung zugeschlossen. Und da hatte er aber seine Mittel, die er da gebraucht hat zum Verkaufen. Also, was hat er gemacht? Er sieht, die Wohnung ist abgesperrt. Jetzt muss er aber da rein. Und dann, das war im 5. Stock die Wohnung und die haben da so Balkone. Dann sagt er sich, ja, jetzt komme ich irgendwie auf das Dach und vom Dach springe ich in den Balkon und irgendwie komme ich schon in die Wohnung und hol mir das Mittel. Und wo er da von dem, war natürlich auch in dem Zustand, gell, wenn man unter Drogen steht, kann man vieles nicht so kontrollieren. Und dann springt er von dem Dach auf den Balkon und tatsächlich, er auf dem Geländer springt er so schief auf, das gibt er wegen nach, und er fällt vom 5. Stock runter auf die gefrorene Erde. Zwar nicht Beton, aber gefrorene Erde. Also er war natürlich überall verletzt, Knochenbrüche hier, 3 am Arm alleine, die Leber aufgeplatzt und alles. Die Ärzte haben gesagt, so ein Mensch kann nicht überleben. Der ist zum Tod verurteilt, dem Tod geweiht. Ja, aber er hat's überlebt. Das ist für ihn, er sagt, in seinem Leben ein solcher Schlüssel, dass er, wo er dann kapiert hat, er überlebt es, er sagt, ich habe nur eines mir gesagt, wie wenn der liebe Gott mir das in den Kopf sagt, das ist deine letzte Chance. Das ist deine letzte Chance. Und dann lächelt er ein bisschen. 5 Jahre hat der Schreck gehalten und dann habe ich wieder mit Drogen angefangen. Und er sagt, in dem Augenblick war es zwar Schrecken, aber trotzdem war es mehr. Und er sagt, er hat eigentlich nicht Angst bekommen vor Gott und er hat auch wieder nicht Angst bekommen vor dem Wort, das ist deine letzte Chance, weil du wärst sonst in der Hölle, sondern er hat es verstanden, wie wenn Gott sein Herz gepackt hätte und sein Herz sich zu eigen gemacht hätte. Und seine Chance besteht darin, dass er nochmal eine Chance bekommt, dem lieben Gott auf diese gute Tat eine Antwort zu geben. Er hat verstanden, dass er da am Leben geblieben ist. Das ist ein reines Geschenk, vollkommen unverdient. Aber nicht, dass der liebe Gott sagt, so, wenn jetzt nicht die Chance nützt, dann wirst du in der Hölle landen, sondern er hat es verstanden, vollkommen umgekehrt. Er hat seine Verantwortung gespürt, wenn Gott mir so viel Gutes tut, was hat er von meiner Seite aus verdient? Das war für uns alle auch eine neue Offenbarung. Dass jetzt dieser Alexander nach über 15 Jahren Drogenabhängigkeit bei uns gelandet ist, in unserem Zentrum. Im Laufe dieser vielen Monate über ein Jahr hat er den Prozess der Heilung durchgemacht. Wie viele Kämpfe, innere Zweifel, wieder Finsternis, wie soll es denn weitergehen? Hat auch x Schulden angehäuft, alles. Aber am Ende hat er gesagt, jetzt begreife ich, warum der liebe Gott mich damals am Leben erhalten hat. Nämlich jetzt kann ich anderen helfen, da rauszukommen. Und er hat die Verantwortung für unser Zentrum übernommen. Und ich merke, was er für eine wunderbare Arbeit leistet. Auf der einen Seite ist er viel weiser als ich, wenn es um die Unterscheidung geht, wem gibt man noch eine Chance, wo muss man sofort hart ran, wie erklärt man jemandem, dass er jetzt nicht davonläuft, wie kann er denn diesen Entzug aushalten ohne Medikamente. Die wissen alles, wie man sich fühlt, die können einander helfen. Und was ist das für eine wunderbare Aussage, wenn er jetzt draufkommt. Damals war es der Schrecken, dass ich 5 Jahre nichts mehr genommen habe. Aber heute weiß ich, der liebe Gott hat mich gerettet, weil er hatte einen Plan und ich kann jetzt dieser Verantwortung gerecht werden, dass der liebe Gott mir eine solche Liebestat erwiesen hat, indem ich jetzt anderen helfen kann, frei zu werden. Wenn ich anschaue, wie viele Leute zu uns kommen, die sein Beispiel sehen und an seinem Beispiel sich orientieren und sagen, dann gibt es für mich auch eine Chance und es ausprobieren. Und durch ihn sind jetzt viele gekommen, die in anderen Zentren, bei den Evangelikalen, auch schon so einen Kurs der Heilung durchgemacht haben, aber mit ihren Drogen weitermachen. Ich sage nicht, dass die schlechte Arbeit machen. Aber für die ist es viel schwieriger. Ich habe schon einmal erzählt, das waren jetzt in der letzten Zeit 3 Pastoren dabei. Und für die ist es natürlich umso schwieriger. Die haben dort in diesen Kirchen, in diesen Freikirchen, Neuer Bund heißt eine, Licht der Wahrheit heißt die andere, die haben dort Heilung erfahren, dann geheiratet und dann Verantwortung übernommen in ihrer Gemeinschaft. Pastoren sind sie geworden und rückfällig geworden. Die kann man doch nicht mehr brauchen. Das ist doch so ein Skandal. Und dann kommen sie zu uns und das ist auch eine Fügung Gottes. Die kommen zu uns und wir haben jetzt doch einigen geholfen, diese 3. Sie haben wirklich neu angefangen. Der eine, da ist jetzt gerade ein Kind unterwegs, hätte nie gedacht, dass die Ehe wieder zusammenkommt. In der Ehe sind sie wieder zusammen und er ist auf den Weg unseres Glaubens gekommen. Er glaubt ans Priestertum, glaubt an die Sakramente. Beide empfangen die Heilige Kommunion. Ein anderer, der war längere Zeit bei uns, hat auch den Weg begonnen, aber weil in seiner Heimatstadt, das ist doch 100 Kilometer weg in einer anderen Richtung, gibt es keine katholische Kirche, nichts. Jetzt ist er dort wieder mit den Evangelikalen zusammen. Aber er war bei uns ein wunderbarer Lehrmeister für die Bibel. Das muss man denen lassen, wie die jeden Tag ihre Bibelstunde gemacht haben mit ihm zusammen. Da haben alle unsere Schützlinge so vieles gelernt fürs Leben. Und auch hier war es von Anfang bis zum Ende so, sie haben ein bisschen eine Befreiung erfahren von dem Gedanken, ja, wenn man rückfällig wird, dann ist es meine persönliche Schuld. Oder das Nehmen von Drogen ist eine Sünde. Bei den Evangelikalen ist das sehr eng gesehen. Und dann kommen sie und merken, ich darf begreifen, das ist zunächst mal eine Krankheit. Ich muss nur den richtigen Weg daraus finden. Und dann kann ich ganz anders eine Antwort darauf geben. Und das, was mich hält, die Motivation, ist dann weniger, dass ich Angst habe vor der neuen Sünde, sondern die Motivation ist, dass ich eine Chance habe, was aus diesem neuen Anfang zu machen. Und je mehr ich mich darauf konzentriere, anderen zu helfen, umso stärker werde ich selber. Diese Art von Verantwortungsgefühl ist ganz was anderes. Und wenn ich jetzt zurückkomme auf den Sascha, der Alexander, er hat seine Frau mit uns bekannt gemacht. Seine Frau ist jetzt fast jeden Tag in der Heiligen Messe und hingebungsvoll betrachtet sie diesen Weg, dass sie sagt, sie hätte ja nie gedacht, dass aus ihrem Sascha ein solcher neuer Mensch werden kann. Sie sind verheiratet, sie lebt in Beresniki, er ist der Leiter des Zentrums bei uns in Jaiva, 30 Kilometer entfernt. Sie sagt, dieses Opfer bringe ich gerne. Der Sascha, wenn er zurückkommt und alles wieder verlieren würde, allein dieser Gedanke schon, aber wenn er jetzt anderen helfen kann, dieses Opfer bringe ich gerne. Das mache ich gerne, selbst wenn ich umziehen müsste in das Zentrum oder wenn ich nur am Wochenende ihn vielleicht noch mal ein paar Mal sehen darf. Dieses Opfer bringe ich gerne. Und sie haben diese Tochter. Die Tochter ist jetzt mitgefahren zum Weltjugendtag. In der Vorbereitung auf diesen Weltjugendtag in Krakau hat sie den Glauben kennengelernt von null an. Sie hatte keine Ahnung. Die Eltern konnten sich ja nicht kümmern, vor allem nicht um religiöse Erziehung. Sie studiert in Perm, aber durch das ein bisschen verlassen sein und den Konflikt mitbekommen, war sie unter einer ständigen Spannung, hatte überhaupt keine Freunde, ist ganz unberührte Seele von 19 Jahren und jetzt ist sie vollkommen wie aufgebrochen, empfängt die Sakramente, kommt, wenn es nur irgendwie geht, in die Heilige Messe und war von diesem Weltjugendtag zutiefst getroffen. Eine kleine Frucht, wenn jemand begreift, Verantwortung. Es ist nicht damit getan, dass ich Angst habe vor der Hölle, weil ich meine, ja, ich muss noch irgendwie alles in die Ordnung bringen, dass ich ja gerettet werde. Es ist vollkommen was anderes. Es ist, dass ich begreife, was hat Gott mir geschenkt. Und das gibt mir eine Motivation, lässt mich spüren, eine Verantwortung der Liebe, daraus was zu machen, das zu nützen. Wir waren mit unserer Pfarrei, da haben unsere Leute gesagt, wir wollen nach Montenegro fahren, weil die Flüge sind ganz billig, das Leben dort, das kann man für, wir haben weniger als 5 Euro bezahlt für die Übernachtung in einem Hotel. Also, und da kann man ans Meer und also, das können wir uns jetzt leisten, wo jetzt mit dem Euro und dem Rubel, das ist ja alles mit der Finanzkrise ganz schwierig. Also, haben wir das angepeilt, dann sage ich, ja, da kommt doch die Heiligsprechung der Mutter Teresa, da müssen wir ja nach Albanien fahren, das liegt daneben. Haben sie sich erkundigt, ja, da brauchen wir auch kein Visum. Na, sage ich aber umgekehrt ein bisschen weiter rauf, da gibt's doch Medjugorje, brauchen wir denn für Bosnien-Herzegowina ein Visum? Nein, brauchen wir auch nicht, wenn man nicht über Kroatien fährt. Muss man halt durch die Berge da fahren. Also dann habe ich gesagt, gut, ich mache da schon mit, wird das Ganze vorbereiten mit dem Meer, wo ihr da hin wollt. Aber in die Stadt, wo die Mutter Teresa aufgewachsen ist, wo es diese Kathedrale gibt, da müssen wir hin am Tag der Heiligsprechung. Das haben wir auch gemacht. Und wenigstens 2 Tage nach Medjugorje, habe den Erzbischof noch gefragt, dürfen wir da hin? Hat er gesagt, ja, du sollst es aber nicht hochhängen. Ich weiß jetzt nicht, ob er einverstanden ist, wenn ich das in den Exerzitien erzähle. Aber wir sind dahin und die Gottesmutter hat alles in die Hand genommen. Zuerst hat Austrian Airlines die Flüge abgesagt, die sie uns bereits schriftlich versprochen hatten. Und es wurde fast 3-mal so teuer. Da konnten wir nicht mehr fliegen. Die einzige Lösung war noch, die sich schon angemeldet hatten, und es waren immerhin über 30 Leute, 32, die haben wir jetzt schnell gebucht. Über das Internet kann man allerdings dann nicht mehr zurückgeben, also ein halbes Jahr vorher. Aber da gab es nur Flüge vor dem Wochenende. Jetzt wurden aus den 2 Tagen Medjugorje 6 Tage. Und der Hubert Lieper, mein guter Freund, hat gesagt, du warst noch nie mit Pilgern in Medjugorje. Also, wenn du dorthin fährst, dann übernehme ich das. Also, das war natürlich unsere Rettung. Der hat die Unterkunft übernommen. Jetzt waren wir da 6 Tage. Ich kann nur sagen, von diesem Medjugorje, da war ich war schon 2-mal dort. Ganz am Anfang, wo noch die Erscheinungen, wo man sagt Erscheinungen, da in der Sakristei waren, da habe ich diese Kinder im Jahr 82, 83 so gesehen. Und das war für mich natürlich so erschütternd. Der eine hat geweint, der andere in strahlendem Lachen mit der Gottesmutter gesprochen, niemand hat was verstanden. Mit einem Schlag sind sie alle auf dem Boden, mit einem Schlag wieder aufgestanden und so. Ich möchte es nicht beurteilen. Da muss die Kirche das Rätsel lösen, warum gibt es da diese Widersprüche in den Aussagen und so weiter. Nur seit dieser Zeit habe ich nie Pilger begleitet und immer nur ein bisschen gewartet auf das Urteil der Kirche. Jetzt waren wir dort und eines habe ich verstanden. Warum so viele Leute, die in Medjugorje waren, wie der Hubert Lieper selber, sagen, Gott hat mir so viel geschenkt, ich möchte ihm alles zurückgeben, was ich nur kann, und sein ganzes Leben da einfach in die Waagschale geworfen hat, um hier für diese Gnade sich einzusetzen. Und auf der ganzen Welt unzählige Dinge. Jetzt sind wir in Verbindung gekommen mit dem Mary's Meals. Vielleicht habt ihr das mal gehört. Da sind aus Irland 2 so Buben. Ein Magnus, oder wie er heißt, ist nach Medjugorje, hat einen ganz neuen Impuls bekommen für sein religiöses Leben. Und dann während dem Bosnienkrieg hat er gedacht, ja, da habe ich doch so viel geschenkt bekommen, den Leuten müssen wir helfen. Und in der Zwischenzeit ist dieses große Hilfswerk entstanden nach dem Prinzip, sie wollen Kindern, die in die Schule kommen, aber nichts zu essen haben, in den Schulen warme Mahlzeiten anbieten. Und sie haben jetzt schon über 1,1 Millionen Kinder auf der ganzen Welt, die jeden Tag von diesem Mary Meals einfach ernährt werden. Und die sagen ganz deutlich, das ist für unzählige Familien der letzte Rettungsanker in Hungersnot, dass sie ihre Kinder in die Schule schicken. Und es ist wie 2 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, die Bildung zu fördern und dem Hunger etwas entgegensetzen. Und was für ein wunderbares Zeugnis. Mary's Meals, das heißt Mahlzeiten der Maria. Aber sie sagen natürlich, welche Maria das ist. Das ist die Gottesmutter, von der sie so viel Gnaden empfangen haben durch Medjugorje. Jetzt dieses Jahr der Barmherzigkeit, ich habe gesagt, das müssen wir noch am Ende wenigstens rausstellen, solche Früchte. Papst Franziskus, er sagt, sei Zeugen der Barmherzigkeit. Und es ist etwas, wo man spürt Verantwortung. Nicht aus Angst, sondern Antwort der Liebe. Was habe ich geschenkt bekommen? Ich spüre meine Verantwortung, daraus was zu machen, was zurückzugeben. Und das Mary's Meals ist ja nur eine von vielen solchen Dingen. Wir waren da in Medjugorje, dann gab es da so einen Kreis, Gebetskreis, das heißt Licht Mariens. Das sind lauter so Mädchen aus östlichen Staaten, aus Slowakei, Weißrussland, Polen, Litauen. Und da gibt es eine Teresa. Und diese Gruppe kümmert sich um russischsprachige Pilger vor allem. die haben uns wunderbar durch dieses ganze Programm durchgeführt. Also ich möchte vielleicht eine Geschichte erzählen. Gleich am ersten Tag saßen wir da unter Bäumen in so einem kleinen Park und da hat die Theresa ihr Zeugnis abgegeben, wie sie dazu kam, warum sie sich jetzt um uns kümmern wollen, was denn die Impulse der Gottesmutter sind. Und plötzlich kräht ein Hahn ganz laut. Mich hat's durchfahren. Ich habe mir gedacht, schau, da werde ich erinnert an meine ersten Tage, wie ich da zurückkam als Student noch von Medjugorje und gesagt habe, Freitag, Mittwoch bei Brot und Wasser, selbstverständlich, wenn es das sein soll, probiere ich das aus. Wie viele Jahre habe ich das gemacht? Dann habe ich das übertrieben und mir in einem Bronchien irgendwo Probleme bekommen, wo ich dann nicht mehr so wild gefastet habe. Dann ist es alles weggegangen und ich bin gesund geworden. Das war für mich eine tolle Entschuldigung bis zum heutigen Tag, 15 Jahre ohne Fasten. Und da höre ich den Hahn krähen und denk, Petrus, also vielleicht sollst du das Fasten wieder anfangen. Also dann ging der ganze Zeugnisvormittag zu Ende und da war einer dabei, ein Geschichtsprofessor oder so ein Lehrer, der auch in unserem Kirchenchor mitmacht, den ich getauft habe im hohen Alter schon, also im Erwachsenenalter. Und dann waren so die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und er meldet sich auf der ganz anderen Seite und sagt, der Hahn, wo ich den gehört habe, da ist mir nur eines eingefallen, der Verrat des Petrus. Habe ich doch gedacht, gibt's das auch? Mir ist dasselbe in den Sinn gekommen und dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, ja, ihr habt es da gelächelt. Er heißt auch Alexander, weil der Alexander da von dem Petrus und dem Hahn gesprochen hat. Ich muss euch sagen, genau dasselbe habe ich auch in meinem Herzen empfunden. Und im selben Augenblick wieder der Hahn kräht. Und alle waren irgendwo betroffen, dass niemand mir was gesagt hat. Und 8 oder 9 haben dann angefangen, obwohl das Hotel bezahlt war, am Mittwoch und Freitag zu fasten. Und jetzt haben wir da wieder so eine neue Dynamik reinbekommen. Ich möchte auch sagen, immer geht es ein bisschen darum, wie viel haben wir schon bekommen und gebe ich da die entsprechende Antwort dazu. Dann haben sie uns eingeladen, ja, da ist ein Ehepaar, die kümmern sich um Ordensleute und Priester. Da müssen wir hin. Wir hatten ja keinen eigenen Bus dort und sind dann zu Fuß immer gegangen. Das waren manchmal längere Strecken. Es war nicht so schlimm. Dann kamen wir dorthin und dann höre ich, Patrick und Nancy, ja, das sagt mir doch etwas. Also, als ich nach Russland kam, ich wollte ja als Kind schon nach Russland und der Bischof hat es nicht erlaubt. Er sagt, wir haben ja hier zu wenig Priester, was sollen wir in Russland? Und nur weil diese neuere Ordensgemeinschaft da, Oase des Friedens, über den Vatikan an unseren Bischof herangetreten ist, sie brauchen unbedingt einen geistlichen Assistenten für diese Gemeinschaft. Deswegen hat man mich freigestellt für diese Gemeinschaft als geistlicher Assistent. Und da gingen damals 2 Brüder und 2 Schwestern mit und eben auch Bruder Jonathan, er mit weltlichen Namen Aaron von Aaron, der Bruder von Mose, hat auch wunderbare Arbeit gemacht. Und auch eine Schwester aus Österreich. Also, und dann waren die 1,5 Jahre bei uns. Die haben es nicht ausgehalten. Als der Erste mit der Pistole an der Autoscheibe stand, hat es den Mut verlassen. Und dann gab es noch innere Probleme in der Gemeinschaft. Da sind dann viele ausgetreten. Auch diese beiden sind ausgetreten und haben dann später geheiratet. Und sind jetzt verheiratet, haben ein paar Kinder in Österreich. Er stammt aus Kanada und ist der Leiter von einem Kinderheim der Salesianer. Alles Fügung Gottes. Sie hätten sich anders nicht getroffen. Sie sind tiefgläubig, geben den Kindern was Wunderbares mit, haben ein glückliches Familienleben. Man kann das nicht als Scheitern bezeichnen. Ich habe die beiden getraut, da im Tirol. Und der Jonathan ist der Sohn von dieser Patrick, nennen sie. Also er hat sein Zeugnis gegeben. Und da kommt auch dieses Wort. Also er hat ein Leben geführt, abscheulich, an Gott vorbei mit allen Sünden, die man sich vorstellen kann, nur mit Geld und nur. Dann hat er diese dritte Frau kennengelernt und die wollte eine Hochzeit. Natürlich hat die an Kirche gedacht und er hat gemeint, er muss da was Besonderes machen. Und dann haben sie im Hubschrauber geheiratet über den Wolken. Und dann hat er gemeint, jetzt hat er ihren Wunsch erfüllt. Aber sie sagt, das zählt ja für mich nicht, ich brauche ja die Kirche. Also die Kirche hat er über sich ergehen lassen, ohne zu glauben. Aber da ist ihm das Büchlein von Medjugorje in die Hand gekommen. Und dann in seinem Problem mit den Kindern, genau wie bei ihm das alles war, mit Scheidung, auch Drogen und eine Scheidung nach der anderen bei der Tochter, hat er sich gesagt, ja, was mache ich denn jetzt? Und hat das Büchlein einfach aufgeschlagen. Und da hieß es dann, das ist die letzte Mahnung zur Bekehrung, zur Umkehr. Und das hat ihn so getroffen, dass er tatsächlich gesagt hat, ja, was bedeutet denn das, Umkehr? Was verlangt denn Gott von mir? Und hat einfach angefangen zu beten. Und am Ende hat dieser Weg bei ihm dazu geführt, dass er dieses Medjugorje kennenlernen wollte, am Ende alles verkauft hat, darunter gefahren ist mit seiner Frau und ein Haus gebaut hat mit dem Ziel, ja, er möchte hier Priestern, Ordensleuten helfen, dass sie zu dieser Oase mit der Gottesmutter da kommen können. Auch so ein Punkt. Er hat einen vollkommenen Wandel erlebt und jetzt möchte er einfach alles dafür einsetzen und die haben da ein richtiges Schloss gebaut. Das ist so immer noch zum Teil Baustelle, aber was da entstanden ist, ist gewaltig. Und wenn er sagt, ja, für Priester, Ordensleute, ich habe es gesehen, ich bin dann jeden Tag zu ihm, nach dem Zeugnis von ihm habe ich ihm gesagt, ob er mich denn noch kennt. Nein, also ich habe mich schon sehr verändert. Also, dann sagt er, ach, Sie sind der Priester. Natürlich, wir haben ja nach der Trauung einen langen Spaziergang gemacht durch den Wald und so weiter, haben miteinander gesprochen. Und da war er natürlich sehr betroffen. Und diese Geschichte von dem Sohn, vom Jonathan, vom Aaron, die hat er in seinem Zeugnis nicht erwähnt. Dann wurde er ganz schweigsam. Und dann hat er mich eingeladen, so zum persönlichen Gespräch. Und ich kann nur sagen, diese beiden sind ein Feuerwerk an Liebe, einer Antwort der Liebe auf das, was sie von der Gottesmutter bekommen haben. Nach allem, was er in seinem Leben so, ich sag mal, verbrochen hat, jetzt ein solcher Apostel. Und wenn man, ich habe dann ein Seminar mitgemacht, wo ein Priester aus Amerika so einen Vortrag gehalten hat und so. Ich wollte einfach spüren, was da erlebt wird. Und er sagt, aber eines, das muss er schon auch zugeben, was jetzt auf ihn zukommt, das, allgäuerisch sagt man, passt auf keine Kuhhaut mehr drauf. Er hätte dieses Abenteuer nicht mehr begonnen. Fast jeden Tag kommen irgendwelche Behörden. Wenn da irgendein Mädchen Kaffee serviert, 300 Euro Strafe, weil sie ist nicht als Arbeiterin angemeldet und so. Und er sagt, gestern war hier in meinem Haus der Präsident von Bosnien mit seiner ganzen Leibwache. Er will sich anschauen selber, was hier vor sich geht. Also da hat man schon ein bisschen Gespür. Dann, als wir da auf dem Berg waren mit der Erscheinung und so, da habe ich von oben runtergeschaut. Er wusste nicht, dass wir da auch sind und wusste nicht, dass ich ihn sehe. Wie er kam, wie die beiden hingekniet sind, wie die das ganze Gebet mitgemacht haben, da ist ein so tiefer Glaube, eine Ergebenheit in Gott, die Übernatur so ernst genommen. Ich kann nur sagen, das sind Früchte des Reiches Gottes. Auch diese Antwort, diese Logik, nicht aus Angst heraus, nicht aus Zwang, reine Freiheit. Was habe ich bekommen? Dafür möchte ich geben, was ich kann. Und wir sollten auch oft drüber nachdenken, was hat Gott mir gegeben? Und was könnte ich daraus machen? Ich persönlich, ich schaue oft auf meinen Zwillingsbruder und denke mir, schau, der ist schon gestorben, 2003. Ich darf noch weiterleben. Was mache ich aus der Zeit? Wie nütze ich jetzt meine Zeit, um Gott zu zeigen, meine Ergebenheit, dass ich ihn liebe? Und oft werde ich dann plötzlich wie abwesend, wo ich alles vergesse und mir nur noch Gedanken mache, wie kann ich eigentlich jeden Augenblick noch viel besser nützen, um Jesus alles zu schenken, was ich kann und habe. Oder wenn ich an meine Schwester denke, damals, als sie so krank geworden ist, da war das für mich so, das war 1993, sie war ja auch jung, 34 Jahre. Da war das für mich, ja, sie muss halt ein bisschen früher sterben wie ich. Aber jetzt, wenn ich zurückschaue, jetzt lebe ich ja schon bald, zweimal so lang wie sie. Es dauert noch ein bisschen, aber das ist ja wirklich so, dass sie in ganz jungen Jahren gestorben ist. Was mache ich aus dem, dass ich noch leben darf? Ich möchte euch noch mit auf den Weg geben, ein Bild aus der Heiligen Schrift, nämlich das Hinscheiden des Elia auf dem Feuerwagen. Da macht man sich ja oft Gedanken, was bedeutet denn das? Der Elia, der noch gerade da war, mit einem Feuerwagen wird er entrückt in die andere Welt, zu Gott. Und bis heute machen sich die jüdischen Gelehrten Gedanken, ist er gestorben, ist er nicht gestorben, kommt er, wann kommt er und so weiter. Dann fragt man Jesus, ja, was ist jetzt mit dem Elia? Und Jesus sagt einfach zur Antwort, ja, wenn ihr wollt, es ist Johannes der Täufer in der Kraft des Elia ist er gekommen. Und es ist von Jesus her, wie wenn er sagen will, auf das kommt es doch jetzt gar nicht an, kommt der Elia wieder oder nicht, sondern dieses Bild müssen wir uns vor Augen halten, in der Kraft des Elia. Und was bedeutet es mit dem Feuerwagen? Entrückt sein zu Gott. Ich möchte es mal so beschreiben. Wir müssen eigentlich Menschen sein, die von dem Feuerwagen in den Himmel entrückt sind und eigentlich schon jetzt gleichzeitig im Himmel und auf der Erde leben. Das heißt, so von Gott ergriffen, von seiner Liebe ergriffen, dass unser Herz ganz ihm gehört und eigentlich im Himmel ist. Und dass wir gleichzeitig von diesem Ergriffensein und schon jetzt im Himmel sein, hier auf der Erde vollkommen anders leben. Der heilige Lukas, heute sein Fest, der bringt es ja in seinem Evangelium so wunderschön zum Ausdruck. Da heißt nicht einfach, Jesus, er wollte jetzt nach Jerusalem hinaufgehen, sondern er sagt so, Jesus, er wusste, dass in Jerusalem bevorsteht die Erhöhung zum Vater. Das ist natürlich Kreuz, Auferstehung, Himmelfahrt. Gleichzeitig sagt er, Jesus machte sich auf den Weg, das Gesicht ausgerichtet auf Jerusalem, in Richtung Jerusalem. Also dann durch Samaria kommen heißt, weil sein Gesicht ausgerichtet war auf Jerusalem, haben wir ihn nicht aufgenommen. Wir Christen müssen Menschen sein, die zwar auf der Welt noch leben, aber die das Gesicht ausgerichtet haben auf das himmlische Jerusalem, die Erhöhung zum Vater, schon jetzt im Himmel. Es ist etwas, das uns eine ganz andere Motivation und Kraft gibt, die Kraft des Elia. Schon jetzt in dieser Welt, wie Johannes der Täufer, immer nur eines im Blick, es geht um die Ewigkeit, es geht um den Himmel. Die Zeit nützen, so gut es nur geht, für den Himmel. Die Kraft des Elia und der Feuerwagen, ich möchte mal so sagen, der Feuerwagen für uns ist die Salbung mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat ja auch mit Feuer zu tun und er erscheint auch in Feuerzungen. Und wir dürfen uns richtig vorstellen, dass wir als Christen alle von Gott bekommen haben den Feuerwagen. Der Heilige Geist, Feuer, Liebe, der nichts anderes möchte, als unsere Herzen schon jetzt ergreifen für Gott. Ich möchte doch mal zurückkommen auf diese einfache Geschichte von diesem Alexander. Der Alexander, er sagt, er fiel da von dem fünften Stock, sogar noch höher, nämlich vom Dach, bis runter auf den gefrorenen Boden, hat es überlebt. Das ist deine letzte Chance. Aber nicht, dass er Angst hat, wie wenn Jesus sein Herz gepackt hätte, damit er begreift, siehst du, wie ich dich liebe, dass ich dich so gerettet habe. So gepackt hat er sein Herz. Und jetzt möchte er alles tun, um anderen zu helfen, dass er auch freikommen von dieser Sucht. Genau so sollten wir als Christen eigentlich Menschen sein, die gepackt sind von der Liebe Gottes, vom Heiligen Geist, wie vom Feuerwagen schon jetzt entrückt in den Himmel. Und um dieser Verheißung willen, schon jetzt Anteil am Himmel. Was hat uns Gott geschenkt? Die offene Pforte des Paradieses. Dafür möchten wir für ihn alles tun, alles geben. Und nur so können wir auch den anderen dorthin helfen. Ich möchte mal sagen, wenn wir selber Gesalbte des Heiligen Geistes sind, selber begriffen haben, was hat uns Gott geschenkt? Die offene Pforte des Paradieses, Anteil an der ewigen Herrlichkeit und ewigen Freude. Und dann zurückschauen und ich darf jetzt noch auf dieser Welt sein. Da möchte ich alles nützen, was ich nur kann in dieser Welt, eine Antwort der Liebe dafür geben. Dann können wir umgekehrt begreifen, jeder von uns sollte für die anderen Menschen ein Feuerwagen sein. Ein Feuerwagen, der sie, weil wir Liebe sind, weil wir die Liebe des Heiligen Geistes den Menschen spüren lassen, diese Menschen auch entrücken können in diese Wirklichkeit des Himmels, in diese Wirklichkeit dessen, was Gott uns in der Ewigkeit schenkt. Nur wenn wir spüren und sehen, was hat die Liebe Gottes mir geschenkt. Und da brauche ich nicht vom fünften Stock runterzufallen und am Ende merken, dass ich überlebt habe. Da muss ich nicht irgendwo ein Verbrecher gewesen sein und alle Sünden begangen haben und am Ende merken, Gott hat mich da rausgeholt. Es reicht, wenn ich ehrlich betrachte, was Gott uns gegeben hat, dadurch, dass wir zum Glauben gekommen sind, dadurch, dass wir im Glauben stehen, dass wir die Sakramente haben, dass wir getaufte Christen haben, dass ich sagen kann, ich habe Jesus in meinem Leben, dass ich sagen kann, die Fülle des Heiligen Geistes ist uns verliehen. Das im Glauben erfassen, annehmen, das muss im Grunde genommen schon das Erfasstwerden sein vom Feuer des Heiligen Geistes, dass unser Herz gepackt ist und Eigentum der Liebe Gottes. Da müssen wir schon begreifen, wie sehr uns Gott liebt. Was hat Gott mir geschenkt? Und da braucht es nicht ein Bekehrungswunder in Medjugorje sein. Da muss es nicht irgendetwas sein, wie Hubert Liebherr das erfahren hat. Jeder Christ muss eigentlich seine Taufgnade entdecken und erfahren, als viel mehr als alle diese Wunder. Und begreifen, was hat Gott mir geschenkt? Da muss man die Augen im Leben einfach ein bisschen aufmachen. Wie sieht denn so mein Leben aus? Muss man ein bisschen die Augen aufmachen? Ja, wie ist denn das? Schätze ich denn das? Weiß ich denn um dieses Geschenk der Liebe Gottes zu mir persönlich? Und wie sieht meine Antwort aus? Nicht die unvollkommene Reue, sondern die vollkommene Reue, die Liebesreue. Und hier möchte ich sagen, die Liebesantwort. Ich möchte noch zum Schluss ein bisschen erzählen von unserem Vitali. Der Vitali ist ein junger Mann, junger Erwachsener, der eigentlich litauische Wurzeln hat, in Kasachstan aufgewachsen ist, als Familie von Repressierten und auch den Drogen verfallen war, alles was halt auf Abwege führt, Alkohol und so weiter. Dann kam er mit seiner Familie nach Beresniki, kam dann mal zu mir, dann haben wir uns unterhalten und er kam nicht in unser Zentrum, sondern er kam regelmäßig zur Beichte, regelmäßig hat er versucht, das, was ich ihm gesagt habe, zu tun und er wurde vollkommen frei davon. Dann wurde er ein Katechet in unserer Pfarrei, er verdient das Geld als Taxist, erzählt den Leuten im Taxi, wie ein feuriger Prediger von dem Glauben und der Bibel und dem Evangelium und dem Rosenkranz und wie man die Probleme lösen kann. Und hat zu mir dann öfters gesagt, ja, er hat jetzt da seine Frau, die ist aus der Kasana-Gegend, eigentlich muslimischer Abstammung, hat sich dann bei uns taufen lassen, auch im Zuge seiner Bekehrung. Seine Kinder haben sich taufen lassen, die ganze Familie ist bei uns jetzt daheim. Und er hat mit dieser Frau jetzt noch ein Kind. Und dieses Kind ist ein bisschen beschränkt, behindert. Und es war immer auch so ein bisschen sein Stolz, dass dieses sein Kind jetzt auch so im Glauben steht, so eine reine Seele, so ein Schatz, dort darf man wirklich stolz sein. Und je mehr er zu mir gesagt hat, also wenn er nicht diese Frau kennengelernt hätte oder das jetzt so als Verantwortung hätte, jetzt begreift er, dass er gern Priester geworden wäre. Aber diese Türe ist ihm verschlossen. Ob er denn nicht Diakon werden könnte? Und hat sich angemeldet, wie kann man denn Diakon werden? Er möchte gerne alles geben und das da hineinlegen. Und jetzt, das ist für uns natürlich eine Riesenherausforderung gemeinsam, plötzlich, gerade in diesem Aufbruch, wo ich schon in Moskau beim Erzbischof vorgesprochen habe, was machen wir mit solchen Kandidaten, können die Diakon werden, können die die Diakonenweihe empfangen. Jetzt plötzlich wird seine Tochter krank, hört Stimmen und der ganze Segen, sein ganzes Beten, nichts mehr hat genützt. Wenn sie in die Kirche kam, sofort ist ausgebrochen in einen Heulkrampf und am Ende musste er jetzt doch in die Klinik mit ihr. Er wusste sich nicht zu helfen und jetzt kam er zu mir. Wie bin ich jetzt plötzlich klein geworden? Wie bin ich jetzt plötzlich demütig geworden? Jetzt bin ich erst reif dafür zu begreifen, wie man Gott das zurückgeben kann und muss, was man bekommen hat. Bisher war das alles ein bisschen Eitelkeit. Bisher war das alles ein bisschen Großtuerei. Jetzt ist er ganz klein geworden. Und das möchte ich auch mitgeben. Oft, wenn man sagt, wie viel habe ich bekommen, dann ist es ein bisschen die Gefahr, wie man sich plötzlich fühlt und groß und auch mit dem, was man alles an Aktivitäten da, und das schreibt man sich dann doch ein bisschen selber zu und meint, jetzt kann ich Zeugnis geben. Und da muss einen der liebe Gott manchmal ganz klein machen, dass man plötzlich sieht, mach so, dass es wirklich eine Antwort der Liebe wird, dass es wirklich ein reines Dienen wird, dass es wirklich Hingabe wird und nicht Wichtigtuerei, dass es wirklich eine Ergebung ist in den Willen Gottes. Möge uns diese Antwort des Alexanders nachdenklich machen. Die erste Antwort, Vater Erich, wir Drogenabhängigen, wir haben doch keine Angst vor dem Sterben, wir haben doch Angst vor dem Leben. Und dass dann dieser selbe Alexander sagen kann, in dem Augenblick, wo ich gemerkt habe, ich habe das überlebt, was ein Mensch normal nie überleben kann, vor allem nicht ein Erwachsener, das ist deine letzte Chance. Aber es war für mich nicht eine Drohung, es war nicht aus Angst, wie wenn Gott mein Herz gepackt hätte und wenn ich jetzt gespürt habe, so liebst du mich also, darauf möchte ich eine Antwort geben. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.